möchte uns an diesem Fest der Auferstehung die Bibelstelle lesen aus 1. Petrus 1, Vers 3. Und diese Bibelstelle beginnt sofort mit einer sehr erstaunlichen Aussage, die man so gut wie nicht hört. Die Bibel sagt hier: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das heißt, da sagt die Bibel etwas Ungeheures. Sie sagt praktisch, die Wiedergeburt hatte als Kraftquelle, die Wiedergeburt bei mir und bei dir, wenn du gerettet bist, ausgelöst hat, hatte als Kraftquelle die Kraft der Auferstehung. Und von dem Hintergrund her dürfen wir die Auferstehung Jesu Christi, dessen man ja gedenkt, an dem, was die Welt Ostern nennt, schändlicherweise, an dem können wir nicht vorbeigehen, an diesem Gedenken, dass wir letztendlich uns auch darum kümmern. Die Auferstehung ist praktisch die Aktivierung der gesamten Erlösung. Durch die Kraft der Auferstehung wurde das, was der Herr Jesus getan hat am Kreuz vor Golgatha, wurde es reell. Und dann, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, dass wir es persönlich erfahren können. Wir haben jetzt praktisch, seit der Auferstehung, haben wir dieses Gewaltige. Ich möchte in 1. Korinther 15 hineingehen, in die ersten 11 Verse, um zu zeigen, wie Paulus argumentiert. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Bibel geht hier davon aus und sagt, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das als Gläubiger versteht. Wenn man das nicht versteht, dann ist es für den Teufel relativ einfach, uns in eine Falle zu locken. Und zwar, unser Geist ist ja der Teil des Menschen, wo die Wiedergeburt stattfindet, wo der Heilige Geist einzieht. Es ist aber jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Teil des Menschen kein Gefühl entwickelt. Und die Bibel geht jetzt hin und sagt nicht, spürst du nicht die Kraft seiner Auferstehung, merkst du es nicht, sondern sie sagt was völlig anderes. Paulus geht hier hin und sagt, er ist gestorben für unsere Sünder, er ist auferstanden, körperlich, leiblich, wahrhaftig aus den Toten auferstanden nach der Schrift. Das heißt, er argumentiert und sagt, du hast dein ganzes Wissen nach der Schrift. Und das, was heute passiert ist, wo wir gedenken, heute vor, wir wissen nicht genau das Datum, aber vor circa, ich sage es mal circa ausdrücklich, 2000 Jahren, dass der Herr Jesus aus den Toten auferstanden ist, diese große Erlösung vollbracht hat. Alles, was wir wissen, kommt aus der Schrift. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht unsere Gefühle, nicht Lehren von Menschen, nicht Dogmas, nicht der Katechismus, nicht das, was die Menschen umtreibt, sondern die Schrift allein. Und das wollen wir auch tun heute Morgen, dass wir zu der Schrift gehen, um zu zeigen, wie dieser Weg vom Karfreitag, von der Kreuzigung hin zu der Auferstehung geschah und was da ausgelöst wurde. Wir werden dann nämlich sehen, wie das alles ganz genau von Gott am Kreuz ablief, wie er es geplant hat. Und dann plötzlich war das Ergebnis dieses vollkommene Opfer vor uns. Und das ist das Wichtige. Wir gedenken der Auferstehung, nicht nur der Auferstehung, sondern vor allem auch am Opfer, das Opfer Jesu Christi, was dort geschah. Das ist eine Rundum-Erlösung, die hier ausgelöst wurde durch die Auferstehung. Natürlich ist die Auferstehung unendlich wichtig, sonst wäre die Erlösung nicht wirksam. Ich lese uns dazu Matthäus 27, Abvers 32. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon, den zwangen sie ihm, das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken, und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld: Das ist Jesus, der König der Juden. Und man sieht hier etwas Wunderbares, wie die Kreuzigung Jesu Christi das Zentrum der Erlösung darstellt und wie Gott schon die kleinsten Einzelheiten im Psalm 22, im Psalm 69, in Jesaja 53 und auch in vielen Stellen vorher prophezeit hat und wie hier der Herr Jesus minutiös genau das erfüllt, selbst die Tatsache, dass seine Kleider letztendlich verlost wurden, dass man über die gelost hat, wie er das alles minutiös getan hat, was am Kreuz von Golgatha vorher prophezeit war. Wir haben hier eine perfekte Erfüllung der Prophetie. Es ist für den Zweifler oder für den Gottlosen nicht nachvollziehbar, wie Jahrhunderte vorher so minutiös genau Prophetie geschehen konnte. Und dass die Schriften so alt sind, das ist unstrittig. Und dass das alles so millimetergenau geschehen ist, das ist der Beweis. Es war das Zentrum des Willens Gottes. Und dann in 37 heißt es: Du bist Jesus, der König der Juden. Er ist der Messias Israels. Das ist das, was im Jesaja geschrieben steht, im Sacharja, aber natürlich auch im Daniel, diese ganze Prophezeiung auf den kommenden Messias. Und das ist für uns auch wichtig, die wir ja Freunde Israels sind. Eines muss klar sein: Sie brauchen den Erlöser, und er ist ans Kreuz gegangen für jeden des auserwählten Volkes, so wie er ans Kreuz ging für jeden Menschen. Das heißt, auch jeder vom Volk Israel braucht die Erlösung, braucht die Wiedergeburt, braucht der Herr Jesus. Er geht sonst verloren. Es muss uns klar sein, er ist hier auch gestorben als der König Israels für sein Volk, genauso wie er für uns gestorben ist. Das heißt, Gott hatte nur einen einzigen Fixpunkt in den ganzen Ewigkeiten. Da hat alles drauf zielt. Dieses Kreuz von Golgatha, wo das Blut vergossen wurde. Dann die Auferstehung Jesu Christi, der Eingang ins himmlische Heiligtum. Und von dieser gewaltigen, vollkommenen Erlösung heraus ist alles, was Gott uns geben wollte, alles, was er getan hat, um diesen furchtbaren Sündenfall bei einem Menschen auszulöschen, um ihn wieder mit Gott in Ordnung zu bringen. Und ich möchte es nochmals betonen: Davor und dahinter hat Gott nichts getan und wird er nie in alle Ewigkeit etwas tun. Es ist sein letztes Wort, sein allerletztes Wort. Das ist das, was hier geschehen ist. Für Juden und für Heiden, es ist sein letztes Wort. Wisst ihr, man darf da nicht in einem Anflug von Glückseligkeit plötzlich das Volk Israel verklären und denken, sie würden gerettet werden ohne Herrn Jesus. Sie geht verloren, wenn sie sich nicht bekehren. Es muss klar sein. Genauso wie jeder Mensch verloren geht, der sich nicht bekehrt. Gott ist bereit, jeden zu retten. Aber es lässt sich leider nicht jeder retten. Und das ist das Drama, das sich hier abspielt. Wenn wir das weiter sehen, dann sehen wir in Vers 38: Zur Rechten und zur Linken ist ein Räuber gekreuzigt. Und wir kommen nachher drauf, das hat eine große Bedeutung für das Heil. In Vers 39: Die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Das sieht man, dieses Unverständnis der Erlösung. Gott hat hier praktisch das gesamte mosaische Gesetz gebündelt in dem, was der Herr Jesus getan hat. Er erfüllt es mit einem Schlag, als er sein Blut vergießt. Als er aus den Toten aufersteht, war das alttestamentliche Gesetz erledigt. Das ist das Drama, dass auch die Gläubigen oft das Gesetz nicht verstehen. Sie versuchen hier zu diesem vollkommenen Opfer etwas hinzuzutun, indem sie nie wieder versuchen, Teile des Gesetzes zu halten. Wir müssen alles das halten, was Gott im Neuen Testament als Lehre der Gemeinde aufgegriffen hat aus dem Gesetz. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe keine pauschale Gültigkeit des mosaischen Gesetzes. Und die Bibel sagt, das mosaische Gesetz gilt für den Ungläubigen. Das ist uneingeschränkt gültig für Ungläubige. Damit zeigt die Bibel ganz klar, ich muss dem Ungläubigen das mosaische Gesetz zeigen und wie ein Strafgesetzbuch ihm verkündigen. Nach diesem Strafgesetzbuch bist du des Todes schuldig, du bist verurteilt. Aber er selber hat hier alles ausgelöscht und die religiöse Welt hat es nicht verstanden. Das ist auch heute so, dass die fromme Welt oft das Opfer nicht versteht, dass mit diesem Opfer so ein gewaltiger Schlusspunkt vor Gott gesetzt wurde und dass Gott uns nicht mehr geben wollte, sondern uns alles gegeben hat. Die Frage ist, wie realisiere ich das bei mir zur Wirksamkeit kommt. Und da sehen wir hier, sie spotteten, sie lästerten, sie haben keinen Millimeter letztendlich Verständnis und doch hat er ihnen etwas verkündigt und sie nennen es sogar, ohne es zu verstehen. Sie sagen, du sagst, dass du in 3 Tagen einen neuen Tempel aufbaust. Nicht der Tempel in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob in Jerusalem nochmals ein Tempel gebaut wird. Da gibt es ja die wildesten Gerüchte und die wildesten Theorien und alles Mögliche. Aber eines ist klar, wenn in Jerusalem ein Tempel nochmal aufgebaut wird, ist er 100% nicht von Gott. Sondern der Tempel, der dort dann aufgebaut wird, der ist vom Antichristen. Weil die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus richtet einen neuen Tempel auf, nämlich seinen Leib. 1. Korinther 3, 16, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und hier kommt es raus, sie haben es in den Lippen, sie haben es verkündigt, sie haben es auf der Zunge, aber sie haben es nicht verstanden. Es gibt nur noch ein Heiligtum, der Leib des Christus. Und im Zentrum dieses Heiligtums ist das Haupt des Leibes, der Herr Jesus selber. Das heißt, es konzentriert sich absolut alles auf eine einzige Person. Gott, der Vater, hat vor den Ewigkeiten, es ist für uns nicht fassbar vom Verstand her, mit diesem Ratschluss der Ewigkeiten nur ein einziger Zentralpunkt, nämlich die Erlösung Jesu Christi. Und da dreht sich alles drum. Ein einziger neuer Tempel, der Herr Jesus und sein Leib. Eine einzige gewaltige Erlösung, sein vergossenes Blut, sein gebrochener Leib, die Kraft seiner Auferstehung. Und um das dreht sich jetzt alles. Es ist für mich nur interessant, wie ich das bei mir zur vollen Wirksamkeit bringe. Wisst ihr, und alles drumherum ist frommes Trara. Ist euch das klar? Das darfst du nicht jedem sagen, sonst ist er böse mit dir. Weil du heilige Kühe schlachtest. Ganz viele Zeremonien und Traditionen in der Christenheit sind vollkommenes, gottloses, menschliches, seelisches Ergebnis. Die Leute wissen nicht, was sie tun. Ich will die nicht verurteilen, aber sie tun mir leid, weil da ist doch sowas Gewaltiges, was auch an diesem Fest der Auferstehung rauskommt, dass Gott einen neuen Tempel macht, dass Gott ein einziges Opfer hat, dass er sich nur um seinen Sohn dreht. Ihr müsst euch das vorstellen, von den Ewigkeiten hindurch, durch die ganzen Ewigkeiten, hat der lebendige Gott nur einen einzigen Plan, mit seinem Sohn diese gewaltige Erlösung zu vollführen. Und wenn man jetzt hier das sich näher ansieht, es ist etwas Furchtbares und etwas Herrliches. Das Furchtbare ist in Vers 47, sagt die Bibel, in der 6. Stunde, und 6 ist die Zahl des Menschen, am 6. Tage wurde der Mensch erschaffen. Und immer wenn er auf Finsternis stößt und auf Sünde und auf Antichristliches und auf Teuflisches, dann trifft er auf die Zahl 6. Ob das dann der Riese ist von den Philister, ob das die Anzahl der der Leute aus dem Stamm, dann sind, ihr trefft immer bei sechs auf Finsternis. Das heißt, da wurde die Finsternis des Menschen in der sechsten Stunde angegangen. Und jetzt sagt die Bibel, es kam eine Finsternis über das ganze Land. Das griechische Wort gä kann sowohl Land wie Erde bedeuten. Ich habe heute Morgen, wo ich es gelesen habe, habe ich wieder nachgedacht. Ich würde zu gern wissen, ob die Finsternis die ganze Erde erfasst hat in dieser sechsten Stunde oder bloß Israel. Ich weiß es nicht. Aber da sieht man etwas, da kommt Finsternis und die Finsternis kommt vom Teufel und das Instrument, das das weitergibt, hier für uns als Menschen, sind in der Regel die Menschen, die von diesen Finsternismächten beeinflusst werden. Und weil die Sünde des Menschen gerichtet werden musste, muss die Finsternis über das Kreuz kommen. Das heißt, Gott regelt die gesamte Problematik der Finsternis, der Teufelei, der Sünde. Das, warum Ehebruch geschieht, das, warum Krieg geschieht, das, warum Mord geschieht, warum Lästerung geschieht, alle Sünder regelt er an einer einzigen Stelle. Wisst ihr, mir wurde das immer klarer. Gott denkt vollkommen einseitig und ausschließlich und hat sein ganzer Heilsrat nur auf einen Punkt gerichtet. Das, was hier geschah. Also wir jetzt kommen mit unserer frommen Ader und drumherum unsere frommen Spielchen machen und unsere Traditionen, dann ist eigentlich frech gegenüber Gott. Entschuldigung, wie ich so deutlich sage. Statt dass wir sagen, wir lassen das alles und kehren mit heiliger Ehrfurcht zurück zu dem, was am Kreuz vor Golgatha geschah. Was durch diese Auferstehung Realität wird. Wisst ihr, jetzt kommt 46, das ist vielleicht das Bitterste. Wisst ihr, ihr müsst euch das vorstellen. Das, was ich jetzt sage, ist in sich falsch. Aber ich kann es nicht anders formulieren. Es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Es gab einen Punkt, das war auch keine Ewigkeit, das war mehr. Das war nur ewiges göttliches Sein. Und in diesem ewigen göttlichen Sein war der Herr Jesus als der Sohn des lebendigen Gottes beim Vater. Das ist für uns nicht verstehbar, das ist zu tief. Jetzt müsst ihr verstehen, jetzt ist er bereit, diese Herrlichkeit, und er war wie Gott der Vater in Geistesgestalt, also war im Geist, war auch geistleiblich, geht der Herr Jesus hin, verlässt diese herrliche Gemeinschaft und wird ein Mensch wie wir. Das war schon furchtbar. Wisst ihr, ein Mensch zu werden wie wir, begrenzt durch diesen Körper, der Dreck der Sünde die ganze Zeit um sich rum zu sehen, wisst ihr, wenn die Bibel sagt, dass der gerechte Lot, der ja ein sehr wackeliger Gerechter war, war ja ein sehr kompromissmäßiger Mensch, wenn der gerechte Lot schon seine Seele gequält hat durch das, was er sah, was glaubt ihr, was beim Herr Jesus rein ist, sein menschliches Empfinden, war ein wirklicher Mensch wie wir und trotzdem Gott gleichzeitig, was in diesem menschlichen Empfinden Jesu Christi sich abgespielt hat, als er den Dreck dieser Welt sah. Und das römische Reich war Dreck, das könnt ihr glauben. Und jetzt passiert das Allerschrecklichste. Er hängt am Kreuz und in seiner Menschennatur plötzlich, weil der ganze Sünde der Welt auf ihm lagert und Sünde trennt vor Gott, Jesaja 59, 1 und Folgevers, kommt das Furchtbare in sein Bewusstsein. Jetzt ist er vor Gott, dem Vater, getrennt. Brutal. Also ich kann mir nicht ausmalen in meiner schlimmsten Träume, was das für den Herr Jesus bedeutet hat. Es war so schlimm, ein Mensch zu werden. Aber viel schlimmer war diese Trennung zu erleben bis in die Tiefe seines Seins. Aber das Schlimmste kam ja noch. Die Bibel sagt ganz klar, er war der Fürst des Lebens. Er kannte den Tod nicht. Und jetzt kam die schwarze Wand des Todes wegen der Sünde. Das Allerschlimmste war das Sterben am Kreuz. Und Gott hat seinen Sohn so furchtbare Dinge durchleben lassen. Er hat ihm so Furchtbares zugemutet, weil nur auf diese Art und Weise konnte das mosaische Gesetz, das ja Blut vergießen will, opfern von reinem Leben, das nicht mehr da war. Es konnte nur so geschehen, diese große Erlösung. Wenn man das versteht, dann muss man auch sagen, wenn Gott so radikal war, lass mich das Wort benutzen, seinen Sohn so auszuliefern, ihn so zu zerstören, am Kreuz vor Golgatha, ihm das alles zuzumuten. Und wenn Gott sagt, das ist sein letztes Rede, Hebräer 1, 1 und Folgeverse sagt, das war Gottes letztes Rede, dann müssen wir gläubig in heiliger Ehrfurcht beginnen, Gott ernst zu nehmen. Und wir müssen dann beginnen, uns nicht mehr um frommes Nebengeplänkel zu drehen, sondern um das Zentrum der Erlösung, um Jesus und sein vollkommenes Opfer. Und das ist am Karfreitag hat's begonnen und mit der Auferstehung am dritten Tage ist es dann realisiert worden. Wisst ihr, da schreiben die Gläubigen dann viele Bücher. Ich habe auch so ein Buch daheim, wo dann gerätselt wird, wie war der Zeitablauf? Wie kann das stimmen mit diesen drei Tagen? Ich sage, Entschuldigung, wenn ihr sonst keine Sorge habt, dann geht's euch ehrlich gesagt sehr gut. Weil das Problem ist doch nicht, wie das ablief, sondern die Bibel bezeugt, es ist geschehen. Und jeder von uns, der wiedergeboren ist, hat doch diese Kraft der Auferstehung erlebt. Es ist realisiert worden und das ist das Entscheidende. Und wenn man das sieht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man kann sich das wohl nicht vorstellen, was das in der Tiefe für den Herr Jesus bedeutet hat. Vers 50, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Wisst ihr, in 2. Timotheus 1,10, da steht es sehr schön, und auch im Hebräer 2, da steht es sehr schön. Aber was das bedeutet hat, es ist schön, das zu lesen, aber wenn man überlegt, was es für den Herr Jesus bedeutet hat. Er sagt hier, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und im Hebräerbrief steht, dass er durch die Gnade Gottes für jedermann den Tod schmeckte. Er kannte den Tod nicht. Ich weiß nicht, was in der Seele Jesu Christi sich abgespielt hat, als der Tod eintrat. Und der ist genauso wie jeder Mensch, der stirbt, im Totenreich zu sich gekommen. Muss uns klar sein. Aber jetzt kam der Unterschied. Der Teufel hatte keinen Zugriff auf ihn, gar keinen. Sondern er hatte völlige Macht über den Teufel. Und weil er selber keine Sünde hatte und weil sein Blut wirklich genügend Lösegeld war, um die Sünde der gesamten Menschheit auszulöschen, ist letztendlich hier sofort der Sieg Jesu Christi hervorgekommen. Und er hat den Teufel sofort entwaffnet. Vollkommen entwaffnet. Wenn wir am Teufel erlauben, uns zu quälen, uns zu gängeln, und dem Teufel erlaube, dass er uns hier in die Enge treibt, verleugnen wir in gewisser Weise das Opfer Jesu. Das muss uns klar sein. Gott hat auch gegen diese Finsternismächte nichts wie dieses vollkommene Opfer. Das heißt, alles, was Gott uns geben wollte, ist dieses Opfer. Wir haben immer fromme Methoden, Seminare und Seelsorge und alles Mögliche. Es ist eigentlich fast schon frech Gott gegenüber. Wenn die Bibel so deutlich bezeugt, ein neuer Tempel, ein neues Opfer, eine absolute Wirksamkeit gegen Sünde, Tod und Teufel, gegen alles, was mich letztendlich quält. Und dann zeigt er in 51, was passiert ist. Siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und das ist im Himmel auch passiert. Da ist der Vorhang und der Vorhang hat das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt. Das siehst du auch, der alte Bund. Der alte Bund, da war der Leuchter, also auch das, was Gemeinde Israel war, war im Heiligtum. Aber sie waren nicht im Allerheiligsten. Und jetzt zerreißt Gott den Vorhang durch das Opfer Jesu. Und die Bibel sagt, das Zerreißen war das Zerreißen seines Leibes. Es war auch nicht so angenehm, sondern es war furchtbar, was mit dem Leib Jesu geschehen ist. So furchtbar, dass die Bibel beschreibt und sagt, er sah nicht mehr aus wie ein Mensch. Wisst ihr, diese schönen Bilder vom Kruzifix, könnt ihr vergessen. Jesus hat nicht mehr wie ein Mensch ausgesehen. Du hast nicht einmal mehr gesehen, dass ein Mensch war. Müsst ihr euch vorstellen. Und durch das alles ist letztendlich das himmlische Heiligtum jetzt so, dass der Leuchter, die Gemeinde, und jetzt kommt die neutestamentliche Gemeinde, direkt vor der Bundeslade im Himmel steht, direkt vorm Sühnedeckel, direkt vor der Person Jesu, direkt vor der Quelle des Blutes. Das heißt, wir sind ins innerste Heiligtum versetzt, in heiligster Gemeinschaft. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du gläubig bist, dann ist bei der Wiedergeburt ein Teil von dir in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, ein Teil von mir ist in diesem himmlischen Ort. Jetzt kommt die Frage, wenn ich in meiner unzähligen menschlichen Art dann beginne, diese Dinge zu missachten und in der Welt nach dieser Welt zu leben, bin ich eigentlich ein Narr. Wir sind in die himmlischen Orte versetzt. Wir gehören zu einer anderen Welt. Wir gehören zu einer anderen Macht, zu einer anderen Kraft und im Tempel. Du müsstest eigentlich morgens aufstehen und dir immer vergegenwärtigen, wenn ich jetzt aufwache, ich kann jetzt mit einem Gebet mich in den Zustand bringen, dass ich als Gläubiger im innersten Heiligtum vom Zentrum dieses neuen Tempels, der Sühnedeckel mit dem
Blut drauf, Sünde der Geschlechter. Herr Jesus, sagt die Bibel, mit dem vergossenen Blut, der Quelle des Blutes, da stehe ich davor. Mit einem Glauben, sagt. Ist gewaltig. Was machen wir stattdessen? Zeremonien. Wisst ihr, du merkst, wir gehen in die Niederungen zurück unseres Fleisches. Statt zu begreifen, dass Gott einen einzigen Fixpunkt gesetzt hat, der total war. Und dieser notwendige Tod hat ihn natürlich Ungeheures gekostet. Und in 52 sagt dann die biblische geheimnisvolle Stelle, die Gräber öffneten sich, viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, sind umhergegangen, man hat sie gesehen. Die Bibel erklärt es nicht, was geschehen ist. Ich kann nur vermuten, in Lukas 16 beschreibt ja der Herr Jesus, dass das Totenreich geteilt ist. Dass der Kluft ist zwischen den Geretteten und den Verlorenen. Das ist der Vorhimmel, das Paradies und die Vorhölle. Und für mich gibt es nur eine Logik. Nachdem man ganz klar aus dem Alten Testament sieht, dass das alte Totenreich vorher ein einziger Ort war, wo Samuel und Saul am gleichen Ort waren. Die waren ja am gleichen Ort. Dass die Teilung des Totenreiches hier geschah und darum die Heilige des alten Bundes erschienen sind. Das ist die einzig logische Erklärung. Aber sei dahingestellt. Aber man sieht hier, wenn sich durch die Auferstehung Jesu die Gräber öffnen und die Toten erscheinen, dann siehst du, wie dieses Opfer bis ins letzte Totenreich hinein eine ungeheure Wirkung hat. Das ist etwas so Gewaltiges. Und jetzt kommen wir zu etwas, das wir nicht verstehen. Wisst ihr, wir denken religiös. Das ist falsch. Wir müssen beginnen, biblisch zu denken. Das ist völlig anders wie Religion. Zum Beispiel sagt die Bibel in Offenbarung 13, Vers 8, dass dieses Opfer von Grundlegung der Welt an gilt. Das Opfer ist aber nicht von Grundlegung der Welt an geschehen, sondern das ist circa 33 nach Christus geschehen. Das bedeutet aber von der biblischen Aussage her, dieses Opfer wirkt nicht nur in die totale Transzendenz hinein, sondern es ist außerhalb von Zeit und Raum geschehen. Was hat das für eine Bedeutung? Das hat die Bedeutung, wenn ein David Buße tut über seine Sünden und schreit, entsündige mich mit Isop. Isop war das Büschel fürs Opferblut, dass er dann aufgrund von diesem vorgeschatteten Opfer, das war das Mittel, das damals zur Verfügung stand, aber dahinter ist jetzt plötzlich ein Opfer außerhalb von Zeit und Raum und er wurde dann aufgrund des Opfers Jesus so gereinigt, dass Gott sagen konnte, er hat nie was Unrechtes getan. Das heißt, das Opfer hat auch auf die ganze alttestamentliche Heilige rückwirkend gewirkt. Das hat so eine totale Auswirkung, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wisst ihr, und wenn Gott es so total installiert hat in der geistlichen Welt, dass es zurückwirkt bis zum Beispiel den alttestamentlichen Heiligen, dass es wirkt bis in die Ewigkeit hinein, dass es zukünftig praktisch gar nicht gibt für dieses Opfer, weil es ist allgegenwärtig. Und wenn Gott hier den ganzen Akzent gesetzt hat und praktisch auch sagt in der Bibel, was anderes wollte ich euch nicht geben, Geschwister, dann müssen wir beginnen, uns um dieses Opfer zu drehen. Dann müssen wir aufhören mit unserer Religion, auch mit der christlichen Religion. Dann müssen wir anfangen, Menschen der Auferstehung, Menschen des Opfers zu werden. Und sagen, nur noch ein Heiligtum. Jetzt versteht ihr auch, warum das doch völlig egal ist, ob da ein Altar steht. Da steht keiner, weil der Altar ist Golgatha, ein für alle Mal. Ist doch völlig egal, ob wir schöne Stühle haben, ob wir Holzbänke haben. Das interessiert doch niemand mehr. Es spielt die äußere Versammlung. Wir machen es so, dass es einigermaßen normal und bequem ist, aber die spielt keine Rolle. Ob wir einen Turm haben oder eine halbe Kirche oder einen Versammlungssaal oder uns im Keller oder im Wald oder Höhle versammeln, ist doch völlig egal. Weil wir alle zum anderen Heiligtum gehören. Und sobald wir unsere Herzen erheben, gehen wir in das Heiligtum hinein. Und da spielt es keine Rolle mehr, wie es drumherum ist. Das kann im Gefängnis sein, wo drei Gläubige zusammen sind, ihre Herzen erheben, dann hast du das Heiligtum. Merkt ihr, unabhängig von Zeit, von Raum, von allem, gibt es ein Opfer, wo man mit Gott in tiefster Gemeinschaft leben kann, wenn man dieses vollkommene Opfer versteht und das Zeugnis Gottes annimmt, dass er uns sonst nichts geben wollte. Er hat sonst nichts. Aber es ist ein ganz heftiger Wille Gottes, dass wir auch sonst nichts tun sollen. Wisst ihr, wir kommen immer mit unserer Religion. Vers 59, Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand, legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Jetzt hast du hier etwas. Du hast reine Leinwand. Die Bibel betont es immer wieder. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, er ist der Reine, der keine Sünde hatte, sondern unsere Sünde bezahlt hat. Und drum hier, reine Leinwand. Und es gibt ein neues Grab, das ist das Gekreuzigtsein mit Christus. Das ist das gewaltige Geschehe am Kreuze, diesem vollkommenen Opfer, dass ich meine Sündenatur begraben kann, wie auf einem Friedhof. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie die Leute Tricks anwendet, Methode anwendet, ich verstehe das auf eine Art. Weißt du, wenn ein Mensch verzweifelt ist und selber nicht mehr packt, dann greift er nach jedem Strohhalm. Aber biblisch gesehen ist es einfach. Es gibt von Gott her bloß eine einzige Sache, wo ich mein alter Adam begraben kann, das ist das Kreuz. Das heißt, das ist dieses Felsengrab, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Auch für das hat Gott nur ein einziges Opfer, nur eine einzige Lösung, er hat keine zweite. Und es ist in den Felsen gehauen. 1. Korinther 10, wer das weiß und die Bibel kennt, der weiß, dass dort steht, der Fels, der ihnen folgte schon im Alten Testament, war der Christus. Das heißt, der Jesus ist dieser Fels, in ihm. Darum benutzt die Bibel dieses Wort in ihm, in diesem Felsen drin ist dieses Grab, dort ist die völlige Reinigung, dort ist die völlige Reinheit, dort ist völliger Sieg, dort ist völliger Gottesdienst, das ist alles in der Person Jesu. Jetzt kommt das Entscheidende. Hör dir doch an, was die Leute predigen, hör dir doch an, was in die Bücher drin steht, lies es doch und sieh nach, ob sich alles um die Person Jesu und sein vollkommenes Opfer dreht oder um was es sich dreht. Mich schüttelt es manchmal, wenn ich fromme Bücher lese, was da drin steht. Da steht nicht das drin, Jesus allein. Da steht alles Mögliche drin. Wisst ihr, und die Bibel geht davon aus, dass Gott alles auf den Sohn konzentriert. Wir haben vorher gelesen, er ist unter die Gesetzlosen geachtet. Links war einer, rechts war einer. Und das ist genau das, was sich abspielt. In der Mitte der, der das vollkommene Opfer bringt, der eine erkennt es und der andere verwirft es. Und waren Willensentscheidungen, die waren am Anfang beide böse. Der eine kriegt aus Gnade, als Gnade geschenkt die Erlösung, der andere lehnt sie ab und geht verloren. Und das ist das, die Menschheit wird durch dieses Opfer gespalten. Die Menschen, die kommen, Heils, Sehnsucht haben und Herr Jesus aufnehmen, bei denen wirkt das Opfer vollkommen und bei denen, die nicht kommen, die flieht, die den Sohn Gottes nicht wollen, die geht verloren in Ewigkeit. Das ist das Problem. Das heißt, Gott hat alles nur auf seinen Sohn konzentriert. Dort scheiden sich die Geister. Wir zu mir kommen Brüder und sagen, wenn du die und die Lehre nicht glaubst, gehst du verloren. Und ich sage, oh Brüder, ist euch klar, was das heißt? Ihr habt keine Ahnung, gar keine. Weniger wie gar keine. Es kommt nicht darauf an, ob ich irgendeine Lehre von euch glaube, von euch sage ich ausdrücklich, von Menschen, sondern die Frage ist, wie stehe ich zu diesem Erlöser, wie stehe ich zu diesem vollkommenen Opfer? Es gibt ja die berühmte Geschichte von Pater Czinicki. Ich weiß nicht, wer die von euch gelesen hat. Da war ja eine Frau, die hat so schlimme Sünde begangen. Es wird nicht beschrieben, was, dass sie nicht in der Lage war, das in der katholischen Beichte zu bekennen. Und der Beichtvater hat ihr gesagt, dann gehst du verloren. Wenn du es nicht beichtest, gehst du in die Hölle. Und der Beichtvater war der Czinicki, der damals noch nicht bekehrt war. Und der hat so Mitleid gehabt mit dieser Frau und war so traurig und hat sie zu gern gerettet. Aber er hat ja selber geglaubt, wenn sie nicht beichtet, passiert nichts. Und dann kommt er kurz vor ihrem Tod, sie ist dann so elend gewesen, war eine blühende junge Frau, ist dann gestorben. Und sie sieht sein grämvolles Gesicht, das gequält war von der Sorge um das Seelenheil seines Schäfleins. Sagt sie zu ihm lächelnd, gräme dich nicht. Ich bin inzwischen gewiss, sie kam zur Erlösung, auf dem, was man ihre teilweise gelesen hat im Sterbebett. Ich bin inzwischen gewiss, dass er mich angenommen hat, ohne Beichte. Sie hat es dort gebeichtet, wo gebeichtet werden muss, nämlich bei ihm. Und sie ging im Triumph in die Ewigkeit als gerettetes Gotteskind. Und du hast gemerkt, Czinicki hat es nicht verstanden. Später hat er Wiedergeburt selber erlebt, dann hat er es verstanden. Aber da war er völlig baff erstaunt, dass die Frau ohne Beichte, ohne Zeremonie das Opfer annimmt und gerettet in die Ewigkeit geht. Wisst ihr, und das ist die Herrlichkeit, die hier letztendlich für uns von Gott geschaffen wurde. Und wir brauchen nicht mehr und nicht weniger. Wisst ihr, man hat alles kompliziert. Gott hat es ganz einfach gemacht. Ein einziger neuer Tempel, ein einziger neuer Altar, Golgatha, ein einziger neuer Hohepriester, der Herr Jesus, ein einziges neues Opfer, der Herr Jesus allein, alles in allem gegeben. Und wir müssen nur noch kommen und akzeptieren, dass Gott keinen anderen Weg hat und keinen anderen Weg will. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass er keinen anderen will. Lukas 23, 33. Ich habe die Stelle aus dem Markus-Evangelium mit Matthäus praktisch schon abgehandelt. Und als sie an den Ort kamen, dem an Schädelstätten entkreuzigt sind, ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz. Wisst ihr, Gott ist konsequent. Gott hält sich im Gegensatz zu den Menschen, die ja alle Lügner sind, an seine eigenen Gesetze. Und nach dem Gesetz Gottes gibt es einen doppelten Fluch. Es gibt den Fluch der Sünde. Das ist der Grund, warum die Frauen mit Schmerzen Kinder gebären. Und das ist der Grund, warum die Männer in der Regel, heute trifft es ja die Frauen auch oft, wirklich ihr täglich Brot im Schweiße ihres Angesichtes verdienen müssen. Ich habe schon oft gedacht, wenn ich im Geschäft so Elend hatte, habe gedacht, dem Adam erzähle ich mal was in der Ewigkeit. Das ist eigentlich ein dummer Gedanke, gell? Das ist mir auch klar. Aber wisst ihr, in Wirklichkeit hat das alles das ausgelöst, das ganze Elend, das wir hier haben. Und jetzt dieser Fluch der Sünde, und jetzt sagt die Bibel, und das mosaische Gesetz ist das Gerichtsbuch, das den Sündefluch in eine Straftat umwandelt und uns verflucht. Und das ist der Grund, warum der Herr Jesus ans Kreuz musste. Galater 3 ist mit die köstlichste Bibelstelle für einen Menschen, der das versteht und unter diesem Fluch leidet und Befreiung herbeisehnt. Die Bibel sagt, ich lese Galater 3, ab Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wisst ihr, der Jesus hat bewusst diesen Fluch getragen und dazu musste er ein Verfluchter werden. Und Verfluchter war in Israel jemand, der am Holz hängt. Das ist der Grund, warum er gekreuzigt werden musste. Merkt ihr, wie Gott alles geplant hat, minutiös, um sein eigenes Gesetz vollkommen zu erfüllen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt hat er das Kreuz als zentrales Mittel gegeben, um den Fluch auszulöschen, das Blut seines Kreuzes und die Wirkung seines Kreuzes. Entschuldigung, wenn ich ganz direkt frage, warum willst du was anderes? Warum willst du Seelsorge? Warum willst du zu Menschen gehen? Warum willst du religiöse Aufforstung? Das heißt, religiöse Verbesserung. Warum willst du Seminare? Warum willst du mehr Wissen? Reicht dir das nicht? Ihr begreift. Die Gläubigen wollen ein frommes Event. Das ist gar keine Frage. Event heißt Erlebnis. Sie wollen fromme Erlebnisse. Sie wollen dir Seelchen schaukeln. Anstelle, dass man hingeht, wo das wirklich geschehen ist, das ist vollkommen in Opfer und sagt, es reicht. Wisst ihr, wenn man das begreift, es reicht für alles. Gott hat nicht mehr, er will nicht mehr als diesen neuen Tempel, diesen neuen Altar, dieses neue Opfer, diesen neuen Hohepriester. Und das ist das, was am Kreuz geschah. Wisst ihr, jetzt sind wir immer noch in der Phase, wo es geschieht. Das passiert jetzt alles. Solange er am Kreuz liegt, wird dieser Fluch ausgelöscht. Das ist alles Realität. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es muss furchtbar gewesen sein. Und der Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die haben das nicht begriffen. Ach, die Juden haben nicht begriffen, was sich hier abspielt. Wenn das ein Mensch begriffen hat, was da jetzt gerade passiert, wo die Bibel sagt, es wird ganz dunkel in der sechsten Stunde, dass jetzt die ganze geballte Finsternis, die es in diesem Erdball gibt, gerichtet wird, dass jetzt alle Sünde gestraft werden, dass jetzt die Verdammnis für alles bezahlt wird, das hat niemand hier geahnt. Und darum sagt Jesus, vergib ihnen, sie haben keine Ahnung, was sie tun. Sie merken gar nicht, dass sie deinen Ratschluss ausführen. Und wenn du das einmal in der Tiefe begreifst, dann merkt man erst, wie gewaltig das ist, was über diese Feiertage geschah. Und dann kommen die Leute mit dem Osterhäsli und die Eier. Und wisst ihr, man muss sagen, was seid ihr für Narren? Ich war im Supermarkt und habe hartgekochte Eier holen wollen. Wie essen die immer? Wie essen die auch Weihnachten? Wie essen die auch im Sommer? Und inzwischen ist es ja so, dass die hartgekochte Eier gibt es immer. Wollte ich Eier holen. Ich bin ja so naiv. Gell? Da hat die mich erguckt, wie wenn ich nicht normal wäre. Zu Deutschland habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe es begriffen. Ostereier. Jetzt haben alle Eier gekauft, die sonst keine gekauft. Wisst ihr, da merkst du dieser Kult, du merkst, wie der Mensch verdreht ist, wie der Mensch keine Ahnung vom Evangelium hat, anstelle zu begreifen, dass in diesen drei Tagen, vom Karfreitag bis zur Auferstehung, das Gewaltigste geschah, das jemals geschehen konnte. Eine vollkommene Auslöschung des Fluches der Sünde, des Fluches des mosaischen Gesetzes. Ein Mittel, das Gott völlig zufriedenstellt, hinein in alle Ewigkeit, ohne Menschen. Ist euch klar, was das bedeutet? Ich brauche keine Menschen mehr, um erlöst zu werden. Jetzt versteht ihr auch, warum die Denominationen, die bestehenden Institutionen, Katholizismus, aber auch der Protestantismus, auch evangelisch wie katholisch, da dreht die Hand nicht, warum die auf die Barrikade sind, als plötzlich einfältige Gläubige kamen und sagten, Jesus allein, wir brauchen den Priester nicht. Ich brauche den Pfarrer nicht. Ich kann Evangelium annehme ohne einen Pfarrer, ich kann das Abendmahl feiern ohne einen ordinierten Menschen. Das ist alles Menschenwerk. Ihr ist ein vollkommenes Opfer und Gott hat nur ein Mittel, den Glauben. Ist doch herrlich, was Gott dort tut. Wisst ihr, er macht es uns so einfach. Er sagt, es steht vor deinem Herzen. Du kannst gekerkert sein, du kannst kurz vorm Tod sein, du kannst auf der Folterbank sein. Was sie dir nicht nehmen können, du kannst dein Herz ins innerste Heiligtum erheben. Und die Leute sind teilweise in der Verfolgung mit verklärtem Gesicht gestorben. Es hat in der Verfolgung, wir haben jetzt Kirchengeschichte gerade im KJDE, es gab junge Frauen, blühende junge Mädchen, so um die 20, die haben wir gefoltert, bis die Knochen überall rausgeguckt haben. Die saßen oder standen oder waren angebunden mit verklärtem Gesicht. Warum die keinen Schmerz empfunden haben, weiß ich nicht. Ich denke, dass Gott das so gemacht hat. Auf jeden Fall, dass die Folterknechte sagten, wir können nicht mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Folterknechte mussten sagen, wir können nicht mehr. Wir sind erschöpft. Aber da das junge Mädchen, das bloß noch aus zerstörtem Körper bestanden hat, die war nicht erschöpft. Da siehst du was von dieser Kraft des Evangeliums. Da siehst du was von dieser Kraft der Auferstehung. Da siehst du, wie dieses Opfer keine Theorie ist, sondern Praxis. Und in dem Moment, wie ich in kindlichem Glauben komme, meine Sünde preisgebe, mich reinigen lasse durch Jesu Blut, wie das gewaltig durchbricht. Und ich brauche keine Vermittler mehr von Menschen. Ist doch herrlich. Wenn du das siehst, da glüht das Herz, da merkst du erst, was Gott Gewaltiges getan hat. Und hat es geplant, bevor es Ewigkeiten und Zeiten gab. Er hat es geplant im Zustand, wo er und der Sohn in ungetrübter Gemeinschaft im Geist beieinander waren. Ist doch herrlich. Die Bibel hier im Lukas, sie sagt dann auch letztendlich, als der Jesus schreit und verschied. Wisst ihr, in diesem Vers 46, Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Als er das gesagt hatte, verschied er. Nochmals, der Tod ist schon was Schlimmes, wenn er eintritt. Ein Todeskampf kann was Furchtbares sein. Aber das, was hier geschehen ist, als der Jesus, der ja schon die ganze menschliche Qualen, einem menschlichen Körper, er darf nicht vergessen, es war ein Menschenkörper. Es war ein wirklicher Mensch, der das erlebt hat am Kreuz. Nach diesen ganzen Qualen kam nur der letzte Schritt. Das war vielleicht für einen anderen Märtyrer die Erlösung ist, in den Tod zu gehen. Das war für den Herr Jesus die schwarze Wand. Das war das Schlimmste. Er, der den Tod, hat den Tod nicht gekannt. Hat Sünde nicht gekannt, den Tod nicht gekannt. Er ist der Fürst des Lebens, muss jetzt durch dieses Todestor. Das kann man sich nicht vorstellen. Und es geht so weit, dass ein gottloser römischer Soldat, und wenn ihr euch einmal mit den römischen Soldaten und der römischen Geschichte beschäftigt. Ein römischer Soldat, ich weiß nicht, ob es heute noch sowas gibt auf dieser Welt, das waren Söldner. Das war das Brutalste, was es im Universum gab. Die haben nicht umsonst die ganze Welt beherrscht. Die waren roh, die waren brutal. Das kann man sich nicht vorstellen. Die haben, wenn sie jemanden gekreuzigt haben, drunter haben sie gewürfelt um seine Kleider. Die haben nicht nur kein Mitleid, die waren Bestien in Menschengestalt. Und so ein Mensch geht hin und sagt, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Das war so gewaltig, was dort am Kreuz von Golgatha geschah. Und es war noch nicht die Auferstehung, es war noch das Tun, dass so ein verderbter römischer Soldat, ein Centurio, innerlich vollkommen vor Gott in Ehrfurcht erstarrt und sagt, dieser Mensch war gerecht. Wir können uns das nicht vorstellen. Versteht ihr? Und wenn man jetzt das alles sieht, dann kommen die Leute und sagen mir, schöne Ostern. Ich habe mal im Geschäft, eine Zeit lang war ich böse, habe ich immer zu den Leuten gesagt, wenn sie gesagt haben, schöne Pfingsten, schöne Ostern, habe ich gesagt, was feiern sie denn? Ach sie, das war dann meistens die Antwort. Wisst ihr, du hast genau gemerkt, sie wollen in Ruhe gelassen werden. Es ist ihnen völlig egal, was hier gedacht wird, sie wollen bloß einen Feiertag. Wisst ihr, die Leute verstehen da jetzt nicht, die draußen verstehen nicht, was hier passiert. Das ist ein Drama. Wisst ihr, jetzt geht doch ihr hin und sagt es ihnen. Sagt es ihnen. Wisst ihr, was wir feiern? Wisst ihr, was wir tun? Zu mir hat mal ein Kunde gesagt, auf der Bank muss ich aufpassen, was du sagst. Zu mir hat mal ein Kunde gesagt, oh, Sie sind ein Frommer. Ich habe gesagt, ja. Geil, das ist dann, wir müssen die Schmach Christi tragen, das gehört dazu. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was ich im Auge habe über diese ganze Geschehnisse. Wir haben jetzt gesehen, wie diese gewaltige Erlösung geschieht. Und jetzt kommt Matthäus 28, teilweise hat es der Harald schon gelesen. Ich weiß wohl, dass er Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Der ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wisst ihr, das lesen wir so leicht, das lesen wir so locker. Wisst ihr, was das heißt, dass der Herr Jesus auferstanden ist? Das hat zwei gewaltigste Bedeutungen. Und das ist Gottes letztes Wort. Und die erste Bedeutung ist, dass er selber keine Sünde hatte, sonst hätte er nicht auferstehen können. Wenn es dann christliche Kreise gibt, die sagen, dass der Jesus eine Sündenatur hatte, dann muss ich sagen, seid ihr noch normal? Wisst ihr, was er da aussagt? Er hatte keine Sünde. Das Zweite, er hat alle Sünde der gesamten Welt, hat er auf einen Schlag bezahlt, hat der Fluch des mosaischen Gesetzes ausgelöscht. Er hat alles bezahlt. Und wenn er aufersteht, und wenn der Teufel ihn nicht halten kann, der die Macht über den Tod hatte, dann ist es klar, dann ist der Teufel entmachtet. Der hat nichts mehr, er hat keine Macht mehr über den Tod. Er ist völlig frei. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus aufersteht, ist es geschehen. Damit hast du den untrüglichen, hundertprozentigen Beweis, dass der Herr Jesus die Sünde bezahlt hat. Es ist Fakt. Jetzt versteht ihr auch, warum die moderne Theologie und diese ganzen gottlosen Menschen, warum die immer an der Auferstehung angefangen haben zu kritisieren. Sie haben es nicht verstanden. Und wenn man die Auferstehung nicht akzeptiert und das nicht versteht, wir sind wieder geboren durch die Kraft der Auferstehung. In dem Moment, wie der Herr Jesus aus den Toten auferstand, war vor göttlichem Gesetz von den Ewigkeiten, von dieser Zeit, wo es gar keine Ewigkeit her gab, bis hinein in alle Ewigkeiten, war es klar und amtlich, dass dieses einmalige, einzige, unwiederholbare Opfer für alle Ewigkeiten gilt. Und dass es wirksam ist. Ich muss jetzt nur noch in kindlichem Glauben mein Herz zu dem erheben. Ich muss nur noch das, was hindert, die Sünde, die dazwischen steht, ihm bringen, dass er sie reinigt. Und dann kommt die Vollwirkung dieses Opfers zur Geltung. Aber wisst ihr, was das für eine Folge hat? Das hat auch zur Folge, dass du die ganze fromme Stars nicht mehr brauchst. Ganz viele Missionswerke würdest du nicht mehr brauchen. Weil die haben keine Aufgabe mehr, die sind arbeitslos. Und ganz viele Verkündiger brauchst du auch nicht mehr. Du hast immer das, was Epheser 4 sagt, Leute, die das verkündigen. Aber du hast ganz viele fromme Betriebe, hast du halt nicht mehr, weil das alles klar ist. Dann hast du auch die mündige Gemeinde. Aber da siehst du halt, wie der Teufel alles tut, dass der Mensch Mensch bleibt und dass der Mensch sich um sein Menschsein dreht. Und das ist der Kampf auch an diesen Feiertagen. Opfer oder Zeremonie? Das ist die Frage. Ich esse auch hemmungslos am Karfreitag Fleisch, wenn es sein muss. Ich mag kein Fleisch, ich esse dann Fleischkäse. Aber das ist ja egal. Es ist völliger Unsinn, am Karfreitag zum Beispiel Fisch zu essen oder zu sagen, das ist fromm. Ist denn Fisch kein Fleisch? Bloß weil er Kaltblütler ist? Ist doch genauso Fleisch. Je nachdem, was du für eine Fischsorte hast, ist er schlimmer wie jedes Filetsteak. Ist euch das klar? Das ist schon wie verdreht der Mensch ist. Wenn dann jemand sagt, ich faste ganz im Gedenken, dass ich mich konzentrieren kann auf das, was der Jesus getan hat. Amen. Das ist dann wieder okay. Aber wisst ihr, alle diese frommen Zeremonien, die bringen uns letztendlich ins Elend. Also nach der Auferstehung gibt er einen ganz einfachen Befehl. Und wenn wir den Befehl alle tun würden, dann würden wir ganz viele Dinge nicht mehr tun und ganz viele Dinge würden wir tun, wo wir heute nicht tun. Matthäus 28, 18. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der primitivste, einfachste Auftrag, den eine Gemeinde hat. Wisst ihr, da schreibt man Bücher, Gemeindebau, Gemeindearbeit. Ich sage, Entschuldigung, Leute, schade für Druckerschwärze. Mach die Bibel bei Matthäus 28 auf und dann kannst du die ganzen Bücher wegtun. Da steht doch ganz klar, evangelisiert, geh zu den Leuten hin und sag ihnen, du bist verloren, du wirst in die Hölle gehen. Aber Gott hat ein vollkommenes Opfer gegeben. Wenn du es annimmst, wenn du Buße tust, wenn du bereit bist zu akzeptieren, dass du ein verdorbter Sünder bist, dass du dich nicht retten kannst, wenn du akzeptierst, dass nur Gott dich rettet und dass er will, dass du durch Jesus gerettet wirst und du nimmst ihn an, dann brichst du durch. Das ist Evangelisation. Das nächste, die gerettet wurden, sollen als Erwachsene getauft werden. Es gibt keine Tauffrage. Völlig Unsinn, die werden getauft. Das ist auch nicht die Aufnahme in die Gemeinde, das ist eine logische Folge eines Zeugnisses. Und das nächste, was kommt, ist, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist einfach Bibelstudium, Bibellehre. Drei einfache Dinge, das sind die drei Zentren der Gemeindearbeit. Apostelgeschichte 2,42 weitet das noch aus und sagt, sie blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrecher, also das Abendmahl, was wir am Sonntagmorgen tun, in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Also Gebeten, privat und zusammen. Das ist einfach das Grundprogramm der Gemeinde. Wenn man sich darauf konzentriert, dann wird man manche andere Dinge nicht mehr tun. Jetzt sage ich es mal ganz hart. Im Prinzip kann eine Gemeinde es sich nicht leisten, diese Dinge, die in Matthäus 28 und in Apostelgeschichte 2,42 steht, zu vernachlässigen gegenüber anderen Aktivitäten. Wir wollen immer das Besondere. Wenn ihr zu mir kommt und sagt, wie ist euer Glaubensbekenntnis? Wir haben keins. Was ist euer Glaubensbekenntnis? Ich habe eine Bibel. In der Bibel steht ganz klar drin. Da steht eigentlich alles drin. Ich zeige dann jedem gern, was ich glaube, aus der Bibel, aber nicht aus meinem Glaubensbekenntnis. Wisst ihr, der Mensch will immer das Extraordinäre, immer das Besondere. Das ist das Problem. Er macht dann Gemeinde mit Mitgliedschaften und mit Regeln wie ein Verein. Entschuldigung. Gemeinde Jesu ist ein Organismus. Und das, was wir hier darstellen, hier teilweise öffentliche Veranstaltung und eher intern, wo die Gläubigen beieinander sind, das ist letztendlich nichts anderes wie eine Darstellung, eine Multimomentaufnahme des Leibes Jesu Christi vor Ort. Und die Bibel nennt zum Beispiel einen Gottesdienst ein sich hinauf versammeln. Muss ich mir vorstellen. Wo wir den Namen Jesus anrufen und uns um sein vollkommenes Opfer dreht und nichts anderes verkündigen wie sein vollkommenes Opfer. Jesus allein, das ist es. Jetzt guckt in die Christenheit hinein, was da passiert. Da passiert ganz, ganz viel anderes. Wenn er in Lukas reingeht bei der Auferstehung 24, 36, dann seht er plötzlich, was der Herr Jesus für eine Wirkung will durch das alles. 24, 36. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Im Grundtext steht, Friede euch. Das heißt, das Ziel Gottes ist Friede. Epheser 2, 13 und 14. die ihr ferne wart, ihr wart seid nahe gebracht durch das Blut Jesu Christi. Er ist unser Friede. Das ist die Botschaft. Du kannst schon mal Menschen sagen, du kannst völliger Friede haben mit Gott und durch das auch mit Menschen, wenn du kommst und das Blut Jesu für dich persönlich in Anspruch nimmst, wenn du dich reinigen lässt bis in die Tiefen deines Herzens, dann geschieht diese Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen. Mehr hat Gott nicht. Wieso müsst ihr mal sehen, wie der Paulus auch das einseitig argumentiert? Er sagt dann auch in 44, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose, dem Propheten und dem Psalmen geschrieben steht. Das Alte Testament hat ja drei Teile bei Israel. Die Tora, die Nebiim und die Ketubim, also drei Blöcke. Und jetzt sagt er hier ganz klar, alle diese drei Blöcke haben nur ein einziges Ziel, das zu veranschaulichen. Und das ganze Alte Testament ist nur ein Bilderbuch, wo das voraus prophetisch schon darstellt, was mit dem Opfer Jesu geschieht. Von daher kann man ruhig sagen, dass der Herr Jesus auf jeder Seite der Bibel zu finden ist, wenn man Auge dafür hat. Und jetzt Vers 45. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Ich habe es ein bisschen abgeändert. Da öffnete er ihnen die Schriften. Aber ich betone das er. Er öffnet mir die Schrift. Versteht ihr? Ich muss immer zuerst, ich, da ist Egoismus angebracht. Ich muss zu ihm. Ich muss immer vor ihm empfangen, von ihm bekommen. Er hat alles getan. Er hat ein vollkommenes Opfer. Er ist der Einzige, der mir das Opfer in der Tiefe erklären kann. Ich habe 25 Jahre Arbeit im Reich Gottes gemacht und habe die Tiefe der Erlösung nicht verstanden, bis der Herr mir plötzlich eines Tages erklärt hat, das ging ganz einfach, wunderbar, wie das mosaische Gesetz erfüllt werden muss. Ich bin nur noch staunend vor meiner Bibel gesessen und habe gestaunt, wie herrlich das ist, wie das alles passt. Und jetzt sieht man halt hier, und ich denke, es ist ein Zentralpunkt. Er sagt hier in 46, dass er auferstehen wird am dritten Tag. Und die Kraft der Auferstehung hat das alles wirksam gemacht. Und jetzt sagt er was ganz einfach, 47, jetzt sagt er nicht, jetzt machen wir ein Seminar, um den Leuten klarzumachen, was Auferstehung bedeutet. So ist der Mensch, sondern er sagt was ganz anderes. Und in seinem Namen soll jetzt aufgrund des vollkommenen Opfers am Kreuz von Golgatha, aufgrund der Auferstehung, die das alles wirksam gemacht hat, das sind jetzt meine Worte, kommt Vers 47. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Heidenvölkern, beginnend in Jerusalem. Und sagt, dafür seid ihr Zeuge. Wieso, wir sind nichts anderes wie Zeuge Jesu. Ja, was sollen wir tun? Ist euch aufgefallen, wie der Teufel raffiniert ist? Er bringt die Gläubigen so weit, dass sie dauernd versuchen, die Evolution zu widerlegen. Wisst ihr, wo steht das? Nirgends. Ich muss den Leuten sagen, Evolution ist nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass du in die Hölle fährst. Dein Problem ist, dass du ein Sünder bist. Ob du Evolution oder nicht Evolution verstehst, was du hier glaubst, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern die Frage ist, ob du glaubst, dass der Jesus für deine Sünde gestorben ist. Wenn es hart auf hart geht, wenn es dir wirklich an die Gurgel geht, darf ich es mal so in der Gassensprache sagen, dann spielt das alles keine Rolle. Dann ist nur noch die Frage, Jesus ja oder Jesus nein. Wieso, wir sind so vom Teufel in eine Schablone gedrängt worden. Wieso? Und dann kommt wieder das, wenn ein Mensch irgendetwas falsch gemacht hat, eine Sünde begangen hat, dann kommt der Mensch, auch der Fromme, ich habe das bei den Frommen stärker gefunden wie bei der Welt, dann will man es ihn büßen lassen. Korinther wollte das auch. Wenn ein Mensch Buße tut, seinen Fehler einsieht, zum Jesus kommt und die Reinigung annimmt, dann ist er weiß wie Schnee. Es ist nicht falsch, dann jemand bewähren zu lassen, damit man sieht, ob es echt ist. Aber dann ist er weiß wie Schnee. Das Blut Jesu Christi macht uns rein, vollkommen. Wir dürfen die Leute nicht noch quälen mit der Erlösung, sondern die Erlösung ist Befreiung. Oh, wie wenn ich gar nie Dummheiten gemacht hätte, wie wenn ich nie gesündigt hätte, ist das herrlich. Weißt du, ich habe einen Beruf gehabt, wo ich 41 Jahre weiße Hemden ziehen musste. Ich weiß, was Flecken sind, das darf der glauben. Ich weiß, was Tomatenflecken sind und vor allem solche Dinge. Spaghetti hasse ich von daher. Es gibt nichts Schöneres wie ein weißes Hemd. Ich habe mal in Stuttgart den Kaufhof müssen, weil ich vorher Spaghetti gegessen habe, ein neues Hemd kaufen müssen, dass ich zu der Sitzung konnte. Das ist herrlich, wenn man weiß ist, wenn man rein sein darf. Wie die Welt sagt, wenn man weiße Weste hat, das kommt allein durch Jesu Blut. Da kann man dich nicht quälen. Und wenn die Menschen mit dir nicht zufrieden sind und dich quälen, lass sie laufen, geh zu ihm. er hat es wirklich so getan, in dieser ungeheuren Weise, um dieses vollkommene Opfer so wirksam zu machen. Und die Bibel sagt ganz klar, jetzt geht einfach hin und verkündigt es, das ist euer Auftrag. Er fährt dann in den Himmel, sitzt zur Rechte Gottes als Hohepriester und verwaltet nichts anderes wie dieses Opfer. Und er sagt immer den Jüngern, als er verstanden ist, Friede sei mit euch. Er will, dass wir Friede haben. Friede wie ein Wasserstrom. Wisst ihr, wie du Friede kriegst, indem du einfach zum Herr Jesus gehst? Wenn du beim Herr Jesus in Ordnung bist, dann kommt das mit den Menschen auch relativ schnell in Ordnung. Das habe ich bei mir festgestellt. Dann geht es relativ schnell. Wisst ihr, und der Petrus und der Johannes waren auch so zwei. Nach der Auferstehung in Johannes 20, 21, siehst du ja, das, wie sich das alles abspielt. Und dann siehst du 21 plötzlich, der fromme Petrus will einfach frömmer sein. Und dann fragt er, ja, was ist mit diesem Johannes? Und dann sagt der Herr Jesus was Wunderbares zu ihm in Vers 22. Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Wieso, das ist es. Ich wiederhole, ganz einfach. Ich habe vom Karfreitag beginnend bis zu der Kraft der Auferstehung. Und seit die Auferstehung geschehen ist, ist es da, ist es Realität, es ist da. Du kannst es so greifen, es ist da. Du kannst es erleben bis in die Tiefe, ist alles da. Jetzt sagt die Bibel nur, jetzt verkündige es, sage es den anderen im Außerverhältnis und im Innerverhältnis, folge mir nach. Ist alles. Offenbarung steht, sie folgten dem Lamm, wohin es ging. Alles, was wir tun müssen. Merkt ihr, wie einfach das ist? Und alles, was echt ist, ist meistens einfach. Alles, was so kompliziert ist, taugt nichts. Gott hat das Evangelium gemacht für den Intelligentesten und für den Einfältigsten. Wisst ihr, das Evangelium zieht bei allen. Ja, wollt ihr jetzt noch Ostern feiern? Wollt ihr Eier? Wollt ihr Hase? Schwäbisch? Eh nicht. Wisst ihr, was die Menschen, als sie der Herr Jesus begriffen haben, was sie sagten? Das hat mich in die Evangelium erschüttert. Wir wollen Jesus sehen. Wisst ihr, wenn wir dieses Fest der Auferstehung begehen, in dem unserem Herzen die Sehnsucht ist, ihn zu sehen, ihn zu erleben, sein Opfer zu verstehen, es auszuleben, dann ist gewonnen. Mich bete zum Schluss. Herr Jesus, wir staunen, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Wir staunen, was vom Karfreitag, bis es soweit war, dass die Auferstehungskraft, mit der du aus dem Tod auferstanden bist, diese vollkommene Erlösung wirksam gemacht hat. Wir staunen, was es dich gekostet hat. Wir können das nicht ermessen. Wir können nur anbeten und dir danken und durch dich, im Vater im Himmel, was du getan hast. Und staunend, so wie es der Paulus sagt, laut Schrift sehr, wie ein vollkommenes Opfer vor uns liegt, wie alle unsere Probleme an einem einzigen Punkt sich auflösen, wie du der ganze Schade des Sündenfalls gut gemacht hast, wie dein Opfer außerhalb von Zeit und Raum wirkt, wie es für unseres wirklich großes Elend vollkommen ausreichend ist. Und jetzt gib uns den Mut, das, was der Paulus sagt, zu vergessen, was da hinten ist, uns nach dir auszustricken, dass wirklich diese Feiertage etwas werdet und dass etwas von dieser Auferstehungskraft in unserem Leben sichtbar wird und dass wir es dann in den Alltag hineintragen dürfen. Dafür danke ich dir. Amen.